Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel heute mit den folgenden Themen. 14 Jahre Gefängnis, das Baselbieter Strafgericht verurteilt den ehemaligen Politiker wegen versuchtem Mord. Die Baselbieter Regierung will selbstständige Spitäler, das Personal soll aber beim Staat angestellt bleiben. Viel Sympathie für eine autofreie Innenstadt, das neue Basel Verkehrskonzept kommt mehrheitlich gut an. Und das Zusammenkommen von vielen Buchinteressierten an der Messe Buch Basel, das macht ihn euphorisch. Der Leiter vom Schwabe Verlag, der David Hoffmann, ist unser Wochengast. Das Wetter, morgen wird es eher sonnig und mild mit bis zu 16 Grad. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Ratz. 14 Jahre Gefängnis wegen mehrfachem versuchtem Mord. Diese Strafe hat heute das Baselbieter Strafgericht ausgesprochen gegen den ehemaligen Baselbieter Parlamentarier, der 2004 auf seine Tochter und ihren Freund geschossen hat und dann lange Zeit untertaucht ist. Bei der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung von der Tochter ist der Anklagte freigesprochen worden. Corinna Christen.
Mehrfacher versuchter Mord, mehrfache schwere Körperverletzung, mehrfache Nötigung und Pornografie. In diesen Punkten ist der Anklagte schuldig gesprochen und zu 14 Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Bei der Anklage wegen mehrfacher sexueller Nötigung und Vergewaltigung von seiner damals minderjährigen Tochter ist das Gericht hingegen zu einem Freispruch gekommen. Der Grund? Auf die Aussagen von der Tochter können wir in diesem Punkt nicht abstellen. Sie hat in den ersten Einvernahmen auch nur von «Schmütz aufs Maul» geredet, wo er peinlich gewesen sei. Ihre späteren Aussagen über schwerere sexuelle Übergriffe in der Kindheit seien der Tochter von der damaligen Untersuchungsrichterin suggeriert worden. Und ein Glaubwürdigkeitsgutachten sei damals, unverständlicherweise, nicht eingeholt worden, hat die Gerichtspräsidentin dazu gemeint. Dagegen spreche ich aber auch als die Tochter bei so Übergriff, wie sie sie geschildert hat, eine auffällige Anomalie am Geschlechtsteil vom Vater hat müssen sehen. Hat sie aber nicht, wie sie im Verlauf der Verhandlung gesagt hat. Verurteilt worden ist der anklagte Familienvater aber wegen mehrfachem versuchtem Mord und schwerer Körperverletzung. Der Anklagte hat im April 2004 maskiert und mit schussbereiter Waffe der Tochter und ihrem Freund vor dem Haus im Dunkeln abgepasst und hat das Türschloss verklebt, für dass sie nicht ins Haus flüchten können. Er hat die Tochter dann auch mit vorgehaltener Waffe gezwungen, ihren Freund mit Kabelbinder zu fesseln und hat, wo die beiden wollten flüchten, der Tochter von hinten in den Rücken geschossen. Die Präsidentin hat das als ein erbarmungsloses Tribunal bezeichnet, und zwar nur aus Wut darüber, als die Tochter daheim ausgezogen ist. Vom eigenen Vater in den Rücken geschossen zu werden, sei etwas, wo die Jungfrau all das ganze Leben würde belasten. Wie schwer das Gericht das Verschulden eingestuft hat, sieht man allein schon daran, als das Strafmass mit 14 Jahren nur ein Jahr weniger ausmacht, als die Staatsanwältin verlangt hat. Und das inklusive der sexuellen Übergriff, was, wie gesagt, zu einem Freispruch gekommen ist. Bei dieser Strafhöhung hat der Anklagte nach Abzug von dem, was er bis heute schon abgesessen hat, und mit einer Reduktion bei guter Führung im Strafvollzug in rund 7 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. Eine anschliessende Verwahrung, wie es die Staatsanwältin wollte, hat das Gericht nicht ausgesprochen. Für die Tochter und ihren Mann sind das nicht gerade gemütliche Aussichten. Sie haben schon damals, in diesen 3 Jahren, wo der Vater auf der Flucht und untertaucht war, immer wieder Todesängste ausgestanden.
Jetzt will bald auch der Kanton Basel-Land seine Spitäler aus der kantonalen Verwaltung ausgliedern und selbstständig machen. Die Baselbieter Regierung hat sich entschieden, aus den Spitälern selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten zu machen. Gleich wie es auch der Kanton Basel-Stadt will machen. Damit bleibt das Personal staatlich angestellt und die Spitäler selber bekommen einen Weg die Bewegungsfreiheit, die sie im Wettbewerb brauchen. Wanda Thüring.
Der Wettbewerb kommt spätestens in 2 Jahren, dann, wenn gesamtschweizerisch die Fallkostenpauschale eingeführt wird. Ab dann wählen nämlich die Patienten ihre Spitäler selber aus und lassen sich halt dort behandeln, wo sie die beste Pflege und Qualität dürfen erwarten. In diesem Werben um die Patienten brauchen die Spitäler Bewegungsfreiheit, um wichtige Entscheide ohne Niedersagen von Regierung und Parlament können zu fällen. Schweizweit haben schon alle Kantone ihre Spitäler in die Selbstständigkeit geschickt. Übrig bleiben noch die beiden Basel. Basel-Stadt hat seine Vorlage für ein neues Spitalgesetz in die Kommission geschickt. Und das Baselbiet, das ist noch weniger weit. Die Regierung hat sich an Frankfurt Form, eben für eine öffentlich-rechtliche Anstalt, entschieden. Er hat sich bewusst Zeit gelassen, sagt der Baselbieter Gesundheitsdirektor Peter Zwick. So können wir von den Erfahrungen in anderen Kantonen profitieren.
Die zu früh von Selbstständigen haben, tun die jetzt wieder ändern. Und die das später gemacht haben, dort läuft es eigentlich gut. Und ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, wen man dort verselbstständigen, sondern am Schluss muss man einfach parat sein.
Parat sein will das Baselbiet mit insgesamt 2 öffentlich-rechtlichen Anstalten. In der ersten sind Spitäler, Bruderholz, Liestel und Laufen zusammengefasst. In der zweiten die psychiatrischen Dienste. Dank der Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt bleibt das Personal im kantonalen Personalrecht unterstellt.
Wir haben ein sehr gutes Personalsystem im Kanton Basel-Land. Wir haben eine sehr gute Pensionskasse. Und alles das, was gut ist, muss man übernehmen oder sollte man auch übernehmen.
Einen Weg gibt es auch im Baselbiet Widerstand gegen die Auslagerung der Spitäler, namentlich von der Gewerkschaft VPOD. Die Sekretärin Susanne Nese.
Wir haben das Bedenken, dass da das Personal betroffen wird, dass es Verschlechterungen gibt und sind natürlich auch bei Basel-Land der Meinung, dass es das nicht braucht. Dass die Spitäler bereits mit einer relativ grossen Autonomie über Globalbudget finanziert werden und dass es den nächsten Schritt an sich nicht braucht.
Gegen das neue Spitalgesetz im Stadtkanton hat die VPOD schon mit einem Referendum droht. Wie die Gewerkschaft im Baselbiet vorgeht, kann Susanne Nese noch nicht sagen, für das müsste sie die Vorlage kennen. Und die will der Gesundheitsdirektor nächsten Januar in die Vernehmlassung schicken.
Meldungen aus der Region. In Basel soll es eine bessere Beratung für Mütterinnen und Väter geben. Die Basler Regierung will darum die Informationsstelle von der Mütter- und Väterberatung stärker unterstützen. Die Regierung will die Subvention für die Beratungsstelle in 2 Schritten um 400'000 Franken pro Jahr erhöhen. Die Regierung begründet, die Nachfrage wird steigen. Im Kanton Basel-Stadt heig es als wie mehr Familien mit Kindern. Allein im letzten Jahr hat die Mütter- und Väterberatung fast 1'800 Familien beraten. Die Basler Firma Sauter bekommt den Preis für Gebäudeeffizienz. Sauter wird an der Fachmesse für effiziente Gebäudetechnik zu Frankfurt mit dem Preis ausgezeichnet. Die Firma Sauter gewinnt diesen Preis nach 2009 schon zum zweiten Mal hintereinander. Der Preis wird jeweils an eine Firma vergeben, die bei der Gebäudetechnik am besten Effizienz und Umweltschutz zusammen verbindet. Ab nächster Woche wird der Erlematt-Park tatsächlich zum Park. Vom 15. November bis Anfang Dezember pflanzt die Basler Stadtgärtnerei in dem neuen Park 176 neue Bäume. Damit kommen die Arbeiten für den Erlematt-Park in dem neuen Stadtquartier bald zum Abschluss. Eine autofreie Innenstadt, eine zusammenhängende Fußgängerzone und drinnen die Strecken, wo Tramle und auch Velo können fahren, das mit maximal Tempo 30. Das sieht das neue Verkehrskonzept für die Basler Innenstadt vor, das die Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels gestern vorgestellt hat. Das Verkehrskonzept findet grundsätzlich Sympathie und Wohlwollen, nicht nur von Fußgängern und Velofahrerinnen, sondern auch von einer Seite, wo man eigentlich Kritik erwartet hätte. Marlene Sondre.
Kritik erwarten dürfte man von den Autoverbänden. Beim ACS gibt sich aber der Urs Schweizer erstaunlich versöhnlich.
Ich bin überzeugt davon und der ACS insgesamt, dass natürlich Fußgänger, Velo, Autoverkehr, dass wir dann aneinander vorbeikommen. Und selbstverständlich gehört der Innenstadtkern, der gehört den Fußgängern schwergewichtig.
Auch mit dem Tempo 30 in der Innenstadt sind ja einverstanden, sagt der Urs Schweizer. Er fahre viel in der Stadt um.
Ich muss feststellen, dass ich selten sehr viel mehr wie 30 fahre. Generell fahren sie im inneren Bereich von unserer Stadt ja eh nicht sehr viel schneller.
Tempo 30 würde auch für die Tramli gelten. Das freut die BVB weniger, sagt Sprecherin Dagmar Jenny.
Bei so einer Vorschrift ernten sie bei der BVB keine Euphorie. Wir gehen davon aus, dass es auf einzelnen Linien dazu führt, dass man zusätzliche Kurse fahren muss.
Und das würde kosten. Aber auch die Tramli fahren an vielen Orten in der Innenstadt grundsätzlich nicht viel schneller als 30. Beschränkungen wird es auch für Velofahrer geben. Sie können auf Velorouten durch den autofreien Kern fahren, allerdings mit Tempo 20. Kein Problem, meint Roland Chrétien von der Velo-Organisation Pro Velo.
Grundsätzlich finde ich das gut. Es muss ja miteinander sein für Velofahrer und Fußgänger. Und Fußgänger haben in der Innenstadt sicher noch mehr Priorität als Velofahren. Es funktioniert in diesem Bereich gut. Also 20 ist ein Tempo, das man selten fährt in der Stadt.
Er hoffe, dass auch der zweite Teil des Verkehrskonzepts erfüllt wird, nämlich eine autofreie mittlere Brücke. In die gleiche Kerbe schlägt auch der Verkehrsclub VCS bei der Basel. Für den Gewerbeverband, der von neuen Verkehrsregelungen in der Innenstadt auch betroffen wäre, zählt vor allem eins, nämlich, dass die heutige Situation in der Innenstadt nicht mehr tragbar sei. Der Direktor vom Gewerbeverband, Peter Malamann.
Und darum begrüße ich, dass jetzt der Hans-Peter Wessel, das Regierungsrat, jetzt eine Vorlage uns präsentieren tut, wo irgendwo der grösste gemeinsame Nenner findet. Was ich erwarte jetzt von allen Mitplayern, dass sie versuchen, konstruktiv auf Basis von dieser Vorlage jetzt die Vorlage nicht zu zerrissen, sondern überlegen, wie können wir aus dieser Vorlage politisch breit abgestützten Konsens erarbeiten und entwickeln.
Gelegenheit, um sich zu einem breiten politischen Konsens zusammenzuraufen, hat der grosse Rat im Dezember. Dann muss er über das neue Verkehrskonzept beraten.
Ein Musical-Klassiker hat das Theater Basel auf die Bühne gebracht. Gestern Abend hat «My Fair Lady» mit der Musik von Frédéric Loewe auf der grossen Bühne vom Theater Basel Premiere gehabt. Am Regiepult ist der Tom Rieser und am Orchesterpult der David Cowan gestanden. Der Bericht von Jürg Erni.
Die Basler Fair Lady Eliza ist kein Blumenmädchen vom Markt, sondern eine selbstbewusste Dame, die zum Aufstieg in die Oberschicht eine Spruchdressur beim Professor Hickins in Kauf nimmt. Im eingefleischten Junggesell, seine Bibliothek ist so hoch, dass sie Assistent Pickering auf die Leiter steigen muss, um Scotland Yard anzuläuten und eine Suchaktion für die vermisste Eliza starten. Die Idee vom Basler Regisseur Tom Rieser ist genial, wenn er sich sprachliche Integrationsversuch zu einem Einbürgerungsritual umfunktioniert. Die polnische Sängerin Agata Wilewska kann ihre Schwierigkeiten mit der hochdeutschen Vokal und ihrem Umlaut an der eigenen Kehle ausprobieren. Wo sie nach der unendlichen Versuch, wo der Hickings schier zur Verzweiflung bringt, aus einer Tasse da endlich eine Tasse Tee stottert und sich es grünt so grün zum es grünt so grün verwandelt, ist der Bann gebrochen. So kriegen ist es dann auf der Bühne auch wieder nicht, denn die muss zuerst geputzt werden und so ziehen drei Tänzerinnen einander den Schläuch von ihren Staubsauger im Kreis umeinander und die Bühnenarbeiter bauen ein Matterhorn aus Styropor auf. Der Chor bekommt eine Hauptrolle als polnische Kumpel, als höhere Gesellschaft, wenn Asket beim Pferderennen die Hals verrenkt und Eliza mit ihren Kraftausdrücken ins Fettnäpfli trampt. Wunderbar auch der Auftritt nach der Pause vom Adel aus dem Teig von Riechen bis Gleihünigen, wo der Spiegelsaal bevölkert und wo in ein Cancan statt einer Bolognese ausartet. Der Higgins ist am Ende von seiner Geduld, wenn ihm die Eliza durchbrennt und ihm nicht einmal seine Mutter helfen kann. Ein einsam trauriger Abgang, ganz ohne schmissiges Finale. Dafür muss ein Hit von Michael Jackson anheben, wo schon den Auftakt im Foyer gemacht hat. Das Musical, das mutig auf Deutsch gesungen und gesprochen wird, lebt von den Running Gags und ist ein Turbulenzspiel, wo sich die Sparten kreuzen. Grossartig wird Schauspieler singen und Sänger Schauspieler, so der Vater Doolittle als Mafioso, die Mrs. Peace als keusche Gouvernante, der Colonel Pickering als vornehmes Pendant zum verzweifelten Higgins, wo vom Dirk Glotte glaubhaft dargestellt wird. Die Basel-Sinfonietta zieht alle Blosregister, der Theaterchor singt sich das Ziel vom Lieb und der Dirigent David Cowan steuert Songs und Hits mit britischem Understatement durch die Klippen von diesem leicht schweren Genre. Nach einer blutigen Aida und einer schwierig modernen Oper kann sich das zweimalige Opernhaus vom Jahr mit dem fetzigen Musical aus den 50er Jahren sorglos zur Silvestergala rüsten. Das Premierepublikum war einhellig begeistert und hat sie neue Lady bejubelt bis in die lange noch vier hinein. Und was macht er das Blühe grün?
Der Premierenbericht vom Jürg Erni. Es ist Freitag, 17:45 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Zeit für unseren Wochengast. Seit heute Morgen ist Basel wieder die Buchmetropole der Schweiz. In der Messe läuft die Buch Basel, die Buchmesse mit Literaturfestival. Und im Rahmen dieser Messe wird am Sonntag auch der hochdotierte Schweizer Buchpreis vergeben. Es gibt 50'000 Franken zu gewinnen. Die Buch Basel macht das Jahr einen Gump vorwärts. In der Halle 4 der Messe sind über 200 Aussteller dabei, doppelt so viel wie letztes Jahr. Und auch rund 200 Autorinnen und Autoren sind zu Gast an der Buch Basel. Aus Basel selber ist auch der Schwabe Verlag an dieser Buchmesse. Der Verlagsleiter David Hoffmann ist unser Wochengast. Ich habe ihn heute Morgen am Stand vom Verlag an der Buch Basel getroffen. David Hoffmann, die Buch Basel ist dieses Jahr deutlich gewachsen. Es ist einerweg noch eine kleine Messe unter den Buchmessen. Wie wichtig ist denn die jetzt für Sie als Verlag?
Buch Basel als kleine Messe ist für uns ganz wichtig in Basel, weil hier sind wir einer der grössten Verlage an einer kleinen Messe, während in Frankfurt wir ein ziemlich kleiner Verlag an einer riesigen Messe sind. Also für uns ist das ein Heimspiel sondergleichen.
Sie sind ja in Frankfurt gesehen als Schwabe Verlag. Ist das ein Kulturschock gesehen, dort unter 6'000 anderen Verlagen ein kleiner zu sein?
Nein, weil letztlich ist Qualität von einem Verlag nicht an der Quantität, an der Größe gemessen. Es gibt ganz kleine Verlage, zum Beispiel auch der Strömfeld Verlag, der gerade neben uns ist, hier an der Basler Buchmesse, ist ein ganz kleiner Verlag, noch viel kleiner als wir, ist aber ein hoch renommierter Literatur- und Editionsverlag. Und wir haben unseren schönen Platz an der Frankfurter Messe gehabt. Wir sind zwischen dem Herder Verlag und dem Verlag CH Beck gewesen, zwei grosse Player. Und da haben wir qualitativ sehr gut reingepasst.
Wie wichtig ist es überhaupt, dass man sich an so Messen trifft? Wenn man denkt, mit E-Mails und so, da kann man ja gut sonst in Kontakt treten, kann sich über Bücher austauschen, über Projekte. Da macht man einen Aufwand, baut einen Stand auf, zeigt seine Bücher. Warum braucht es das? Wie wichtig ist das?
So eine Buchmesse ist wie ein grosser Basar, wie ein Markt. Mit den einzelnen Leuten kann man sich natürlich separat treffen. Wir hätten das Interview auch mit dem Telefon können machen. Aber jetzt gerade in unserem Fall haben sie unsere Pressefrau noch kennengelernt und dann treffen sie noch eine weitere Autorin. Also es ist ein Markt, wo man zusammenkommt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es sind in Frankfurt und jetzt auch in Basel im kleineren Rahmen ist ein unglaubliches Potenzial auf ganz engem Raum. Und das macht mich eigentlich immer euphorisch an so Messen. Weil hier etwas zusammenkommt, was sonst nie der Fall ist.
Die Buch Basel ist grösser. Man sieht auch, es hat doch recht viele Leute jetzt für Eröffnungsmorgen in der Messhalle. Was haben Sie für einen Eindruck, hat die Buch Basel das Potenzial, wirklich zu einer wichtigen Messe zu werden?
Buch Basel heisst, soweit ich sehe, jetzt zuerst mal Schweizer Buchmesse. Das ist jetzt ein paar Mal gesagt worden. Gestern auch an der Eröffnung vorher habe ich ein Plakat gesehen. So. Und es gibt ja noch den Salon du Livre in Genf. Der ist aber rein frankophon und dort Buchmärkte in der Schweiz ohnehin sprachlich abgrenzt sind und selbstständig funktionieren, kann man sagen, also die Buch Basel entwickelt sich zu einer Deutschschweizer, zur wichtigsten Deutschschweizer Buchmesse. Man darf es nicht überschätzen, die Frankfurter Buchmesse ist die grösste von der Welt und die hat, ungeachtet von allem anderen, hat die ihre wichtigste Funktion. Aber so kleine Messen sind eben als Basar und als Austauschort eine sehr wichtige Sache.
Ihr Verlag ist der älteste Verlag der Welt. Gibt Ihnen das irgendein besonderes Renommee, wenn Sie an einer Messe auftreten und Ihr Programm präsentieren?
Ja, wissen Sie, unser Verlag ist 1488 von einem Gutenberg-Schüler in Basel gegründet worden. Der ist aus Mainz gekommen und hat sich hier niedergelassen und als Druckerverleger installiert und seither existiert die Firma von Johannes Petri von 1488 über verschiedene Handwechsel bis heute als Schwabe Verlag. Aber für mich ist es weniger ein Renommee als eine Verpflichtung. Ich war ja nicht dabei gewesen damals und die 524 Jahre sind nicht mein Verdienst, sondern es ist mehr eine Aufgabe. Es ist auch ein Rucksack, den man hat. Der Verlag auf diesem Niveau weiterzuführen. Ich tue nicht so gerne renommieren mit dem Alter, denn das hat man ererbt. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Und an dem arbeite ich täglich.
David Hoffmann, wenn man in Zukunft schaut, dann nachher ist auch die Frage, wie liest man noch und wer liest überhaupt? Wir haben ja irgendwo das Paradox, dass man den Eindruck hat, die Leute lesen weniger. Und auf der anderen Seite gibt es alles viel mehr Bücher. Wie gehen Sie mit dem um?
Es ist die Frage immer wieder gekommen, steht der Untergang des Abendlandes kurz bevor, angesichts von der elektronischen Revolution, auch von den E-Books, dass das Buch verloren geht und dass die Leute nicht mehr lesen. In der Tat sehe ich die Problematik nicht beim Aussterben vom Buch oder bei einer elektronischen Revolution, sondern ich sehe es, wie Sie sagen, in der Gefahr, dass nicht mehr gelesen wird. Die grosse Herausforderung ist 20 Minuten oder ein Buch. Und wenn ich heutzutage in meinem Zug, wo ich dann zur Arbeit fahre, ein Buch führen ziehe, sei es Herr der Ringe oder Dostoevsky oder ein Reklambüchli, ich komme mir immer irgendwie als Subversiver vor. Wenn ich so umgebe von diesen Pendler-Zeitungslesern, denke ich, hey, fallen das eigentlich in die Ecke und lesen etwas Anständiges. Und so hat eigentlich das Buch hat eine wichtige Funktion und das ist die Herausforderung. Bleibt das Buch oder bleibt es regelmässiges, zusammenhängendes, konzentriertes Lesen, bleibt das als Kulturgut erhalten? Ob das jetzt auf elektronischer Ebene oder auf Papierebene ist, das spielt keine Rolle. Das sind auch zwei ganz verschiedene Leseverhalten.
Als Journalist argumentiere ich natürlich, es ist wichtig, dass man über die aktuellsten und wichtigsten Sachen informiert ist. Da gehört ja eigentlich auch eine Pendlerzeitung dazu jetzt im aktuellen Leseverhalten und kann dazu anführen, dass man auch tiefergehende und längere Texte liest. Oder sehen Sie das anders?
Ich bin selber auch ganz im Informationszeitalter eingebunden. Aber man kann sich anders informieren als über eine Pendlerzeitung. Man kann es mit einer Zeitung machen, wo ein verantwortungsvoller Journalismus dahinter steht, was die Basel-Zeitung immer noch ist. Man kann es über das Regionaljournal machen oder man kann es oben das Echo der Zeit hören. Man kann die Zürich-Zeitung lesen. Und das ist ein engagierter Journalismus, während das andere ist ein Wegwerfjournalismus, wo die Leute über den Tisch zieht mit möglichst viel Werbung und möglichst dicken Schlagzeilen. Und das macht mich dann auch ein bisschen bitter. Was ich einfach feststelle, ist, wie einem Text kann gefangen nehmen und wie man in eine ganz andere Welt kann eintauchen kann. Und ich baue eigentlich darauf auf gute Literatur, wo das immer wieder die Leute in Bann zieht. Und das ist von Homer bis zum Bernhard Schlink kann das immer wieder passieren. Und ich glaube, man darf das nicht so pessimistisch sehen. Natürlich gibt es eine Aufweichung und eine Auflösung, aber es gibt nur spannende Literatur und langweilige. Und die langweilige, die soll verenden und die spannende soll uns weiterhin zum Lesen anregen.
Jetzt merkt man, als wir mehr kommt das E-Book, es gibt Leute, die haben überhaupt keine Berührungsangst mit dem. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was löst das E-Book bei Ihnen aus?
Also in erster Linie, natürlich publizieren wir Bücher, aber wir verlegen in erster Linie Inhalt. Ein Verleger ist ein Inhaltsbroker. Wir portieren Inhalt. Und wie die aufbereitet sind, ist eine zweite Frage. Im Fall von Schwaben jetzt, wir haben eine eigene Druckerei. Und wir sind natürlich sehr interessiert, auch weiterhin Bücher zu machen. Und die werden auch nicht aussterben. Die Hauptsache ist, dass der Verlag dahinter steht, dass der Verlag mit dem Verkauf von diesen Inhalten weiterhin seine Publikationen finanzieren kann. Und dass nicht einfach alles als Gratisware aufs Netz rausgeht.
Bücher sind ja auch ein inneres Erlebnis, gerade zum Beispiel Kunstbücher, Fotobücher, wissenschaftliche Bücher, die auch mit Bildern arbeiten. Wie fest geht das verloren, wenn das alles vor allem als E-Book dann zu haben ist?
Also Kunstbücher werden nicht ersetzt werden. Das E-Book wird sich hauptsächlich auf der leichten Leseebene, Ferienlektüre durchsetzen. Das hat gestern Ruth Klüger gesagt. Sie hat mehrere hundert Bücher auf ihrem Kindle, auf dem Produkt von Amazon, runtergeladen und dann hat sie einfach, wenn sie umreist, nur den Kindle dabei und kann lesen. So. Sie kann auch die Schriftgröße vergrößern. Das ist für sie wichtig, wo sie jetzt altersweitsichtig ist und Mühe hat mit kleiner Schrift. auf dieser Ebene wird sich durchsetzen. Aber die Kunstbücher und grosse Standardwerke werden weiterhin in der gedruckten Form da sein. Insofern ist das elektronische Medium nicht ein Alternativmedium, sondern ein Komplementärmedium. Es wird der Buchmarkt ein bisschen ausdünnen und das Elektronische wird an diese Stelle treten, aber es wird das eine und das andere nebeneinander existieren.
David Hoffmann, Sie verlegen wissenschaftliche Bücher, geisteswissenschaftliche und auch in einem Kooperationsverlag medizinwissenschaftliche. Mögen Sie denn überhaupt noch Belletristik lesen und wenn ja, was?
Sehr. Für mich ist das Lesen, was ich als Verlagsleiter habe, nicht das Lesen, was ich als Privater habe. Und ich habe jetzt in letzter Zeit gerade zwei grosse Projekte realisiert, nämlich Krieg und Frieden von Tolstoi und die Brüder Karamasow von Dostoevsky. Und das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht, weil allein hätten wir das nicht geschafft. Wir haben uns regelmässig getroffen, wir essen einmal pro Woche zusammen und tauschen uns über unsere Lesefortschritte aus. Und allein die fast 2000 Seiten von Krieg und Frieden schafft man nicht. Und so haben wir uns immer angespornt und so sind wir in eine Welt eingetaucht, eine ganz eigene Welt von dem Napoleonischen Krieg und dem Russlandfeldzug. Etwas, was es nicht gibt bei einer kurzen und zusammenhängenden Lektüre.
Sagt unser Wochengast, der David Hoffmann. Er ist Verlagsleiter beim Basler Schwabe Verlag, dem ältesten Verlag der Welt. Das Gespräch haben wir an der Buch Basel geführt. Die Messe mit Literaturfestival geht noch bis am Sonntag. Dann wird als Finale der Schweizer Buchpreis vergeben. Und jetzt ist es dann bald 6:03. Das Wichtigste aus der heutigen Obersendung vom Regionaljournal Basel kurz zusammengefasst. Das Baselbieter Strafgericht hat heute das Urteil gegen einen ehemaligen Baselbieter Politiker gefällt. Das Gericht hat der 52-jährigen Mann wegen versuchtem Mord und wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Das Gericht hat der Anklagte aber freigesprochen vom Vorwurf, er habe seine eigene Tochter vergewaltigt und sexuell genötigt. Als letzter Kanton der Schweiz wird auch Baselbiet seine Spitäler in die Selbstständigkeit schicken. Die Spitäler Bruder Holz, Laufen und Liestel werden in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt zusammengefasst, die psychiatrische Dienst in einer zweiten Anstalt. Das Personal bleibt staatlich angestellt, auch bei der Pensionskasse soll sich nichts ändern, sagt der Gesundheitsdirektor Peter Zwick. Die nötige Vorlage wird er im Januar in die Vernehmlassung schicken. Integration ist sozusagen das Zauberwort beim friedlichen Zusammenleben von Schweizer und Ausländern. Aber wie funktioniert eigentlich Integration? Dieser Frage geht das Echo der Zeit nach, an einem konkreten Beispiel, nämlich vom Prattler Längi-Quartier. Dort arbeiten Gemeinde und Kanton zusammen mit dem Bund an einem Integrationsprojekt. Mehr dazu im Echo der Zeit, gerade nach dem Regionaljournal und am 7. auf DRS2. Das Wetter mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend gibt es jetzt noch die letzten Regengüsse. Dazu kann es auch noch mal kräftig winden. In der Nacht wird es aber ruhiger. Es bleibt recht warm, bei Tiefstwert von rund 10 Grad. Morgen ist es dann zuerst noch bewölkt, im Laufe des Tages tut es aber mehr und mehr auf. Morgen Nachmittag ist es schon ziemlich sonnig und mild bei Temperaturen von rund 16 Grad. Auch der Sonntag bringt ziemlich sonniges und warmes Wetter. Gegen oben ziehen dann vom Elsass her langsam Wolken auf.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Unsere Adresse im Internet ist regionaljournal.ch. Morgen Nachmittag gibt es wieder die gemeinsame Sendung von allen Regionalredaktionen.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, morgen mit scheinbar Unlogischem. Da muss der Kanton Zürich neu doch etliche Millionen weniger in Finanzausgleich zahlen, wo reiche Kantone den Armen Geld geben. Und gleich ist er unzufrieden. Auch Bern ist unzufrieden. Ein Kanton, der ziemlich mehr Geld aus dieser Kasse überkommt. Unlogisch? Gar nicht. Und Regional Diagonal erklärt, warum. Überraschend sei's, sagt der Basler Korrespondent, dass Basel-Landschaft zum ersten Mal zu den finanzschwachen Kantonen gehört. Vom Speckgürtel von der Stadt Basel zum mageren Hühnerbrüschli. Ein Finanzpäckchen morgen in der Sendung. Und der lassen wir uns aus Österreich erklären, was der Holz- und Kartonkonzern Meyer-Mellenhof eigentlich für einen ist, der im Kanton Graubünden 40 Millionen von der Regierung für eine unrentable Grossagerei überkommt und wo die Berner Kartonfabrik eingehen lassen. Regional Diagonal, am Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.